Guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Wake-up Call, euer Podcast für Sales 4.0. Und wir haben heute ein ganz besonderes Oster-Special für euch vorbereitet, denn ich bin auch heute mal wieder nicht alleine und ich habe mir heute einen Gast an die Seite geholt, den viele von euch hoffentlich kennen. Und wer ihn noch nicht kennt, muss das unbedingt sehr zeitnah nachholen, denn wenn man den Schweizer Finanzmarkt der letzten 30 Jahre betrachtet, dann gibt es wenige Persönlichkeiten, die den Markt nicht nur einfach miterlebt, sondern auch aktiv mitgestaltet haben. Und Martin Walter ist definitiv eine davon. Martin, einen guten Morgen und schön, dass du dabei bist.
Hallo, liebe Alexandra. Danke vielmals, dass ich heute dabei sein darf. Danke vielmals für die Einladung und ich hoffe, das wird für uns und alle, die da zuschauen und zuhören, etwas Brauchbares.
Auf jeden Fall und ihr habt es schon gehört, also wir machen heute eine Co-Produktion in Hochdeutsch und in Schweizerdeutsch, also an alle deutschen Zuhörenden. Schaut euch zur Not die Folge mit Untertiteln an, aber ansonsten ist auch immer eine gute Gelegenheit, Schweizerdeutsch zu verbessern. Und wie gesagt, wer Martin noch nicht kennt, ich mache noch kurz eine Vorstellung zu dir, Martin. Denn Martin ist, wie gesagt, schon über 30 Jahre mitgestaltend am Schweizer Finanzmarkt dabei. Und Martin war dabei, als der Markt für unabhängige Vermögensverwalter, kurz EAM abgekürzt, noch in den Kinderschuhen gesteckt hat. Er hat mitgebaut, mitgedacht und mitgeprägt. Und wenn es darum geht, die Entwicklungen in diesem Bereich heute einzuordnen, dann ist Martin auf jeden Fall eine der Stimmen, die nicht nur auf Erfahrung zurückgreift, sondern auch ein Gespür dafür hat, was noch kommt in der Zukunft. Und was ich persönlich so spannend finde, lieber Martin, neben einer beeindruckenden Karriere im Finanzsektor bringst du eben auch etwas mit, was in unserer Branche noch nicht überall selbstverständlich ist, nämlich den Sportsgeist. Und du warst schon sehr früh auch im Fußball unterwegs und später auch als leidenschaftlicher Eishockeyspieler und auch in nahezu allen Gesprächen, die ich mit dir miterlebt habe, geht es fast immer auch um Eishockey und wer an welchem Wochenende wie gespielt hat. Und das finde ich sehr charmant, weil du lebst die Prinzipien von Teamplay, Ausdauer und Fairness auf und neben dem Eis. Also du bist auch auf nahezu jeder Veranstaltung präsent und diese sportsgeistige Haltung spiegelt sich auch in deiner Arbeit wieder, glaube ich. Und deswegen, Martin, ich freue mich riesig, dass du heute da bist und ich bin sehr gespannt, welche Einsichten, Geschichten und auch sportlichen Analogien du mitgebracht hast. Und ich habe auch heute, also für alle, die jetzt zuschauen, du siehst es vielleicht, Martin, ich habe ja heute auch mein Outfit entsprechend angepasst an die Folge. Jetzt mal vielleicht was Unvorbereitetes. Kannst du erkennen, was für ein Trikot ich anhabe?
Ja, jetzt hast du mich gerade verwünscht.
Es ist auch wirklich, ist auch sehr gemein.
Ich hoffe, es ist nicht etwas aus der deutschen Eishockey-Welt.
Nein, ist es nicht.
Wir kennen ihn nicht ganz so gut.
Nee, also es ist tatsächlich mein Kindertrikot, weil ich habe auch mal als Kind, also mein Bruder hat sehr gut Eishockey gespielt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, gut, ich finde es eigentlich auch nicht schlecht. Schlittschuhlaufen kann ich super gut. Und dann habe ich mitgemacht. Damals noch in der gemischten Kindermannschaft. Und das ist tatsächlich mein Kindertrikot vom Training. Und ich bin in einer Zeit ja auch Kind gewesen auf dem Eishockeyplatz, wo es einen sehr, sehr bekannten Film aus den USA gab, den wir alle zum Thema Eishockey damals geschaut haben. Vielleicht kommt es jetzt, also es ist aus, definitiv aus den USA, dieses Trikot. Soll ich mal aufstehen? Guck mal.
Muss ich aufstehen.
Steht sogar noch mein Name hinten.
Ah, so gut.
Ja, deswegen, das ist mein Kindertrainingstrikot. Heute passt es mir auch nur, weil ich ja kein Schulterpolster mehr drunter habe. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich suche das noch mal raus, weil meine Mutter hat das all die Jahre extra aufbewahrt. Und da habe ich mir gedacht, für die heutige Folge, Martin, da wird es sportlich.
Da ziehe ich auf jeden Fall. Bist du mir gerade einen Schritt vor, weil heute ist auch in der Nacht ein bisschen ein spezieller Moment, weil ich kann eigentlich heute Morgen irgendetwas wollen anlegen von meinen lieben Montreal Canadiens, weil heute Nacht hört alle her, sie haben den letzten Playoff-Platz können erreichen. Im letzten Spiel mit dem Sieg haben sie das können machen. Und dann denkt, ist fast ein bisschen zu viel, wenn ich jetzt da irgendwie in einem Montreal Canadiens Liebling komme. Und jetzt hast du mich ausgebotet. 1-0 für weg,
kann ich nicht sagen. 1-0 für den Wake-up-Call, ja. Aber, ist doch, ich glaube, ich habe dich ganz, ganz passend auch vorgestellt. Also auch das Thema Sport ist dir ja wirklich sehr wichtig. Also das habe ich auch direkt in unseren ersten Gesprächen so rausgehört. Und lass uns doch da gerne reingehen. Stell dich doch auch gerne selber nochmal unseren Zuhörenden vor. Wie bist du in der Finanzbranche gelandet? Hattest du ursprünglich mal eine sportliche Karriere vielleicht auch vor? Also was sind so deine Herkunft oder die Themen, wo du auch mit groß geworden bist? Was hat dich da so geprägt?
Ja, sicherlich Sport hat mich schon von den Kinderschuhen an eigentlich mitgerissen, mit meinem Freund, der in der Nachbarschaft aufgewachsen ist. Der Vater von ihm ist beim Grasshopper Club Zürich, bekannte Fußballmannschaft, Rekordmeister. Ist er in der Tennissektion Tennislehrer gsi und wir haben aber immer Fußball gespielt. Und er ist glaube zwei Jahre vorher ist er dort in einer Mannschaft gewesen. Und ich habe eigentlich schon von Kindesbein an, wenn wir am Morgen in der Schule entweder von 8 bis 10 oder 10 bis 12, wenn ich von 8 bis 10 Schule hatte, dann ist meine Mutter um 11:45 mich an den Ohren auf dem Pausenplatz gegeben, weil ich bin immer noch am Fußballspielen war. Und das hat sich dann wirklich durchgezogen, Tag und Nacht etc. Und dann bin ich durch den Kollegen dann zu GC in ein Probetraining. Und von dort an habe ich dann quasi hat das gematcht. Und mein Vater hat mich auch immer an Fußballmatch mitgenommen, von dem her gesehen. Ist es wirklich von Kindesbein angegangen. Und ich bin dann auch alle Juniorenstufen von GC habe ich durchgemacht. Habe dann mit 16 sogar ein Aufgebot bekommen für Junioren-Nationalmannschaft. Habe dort 4 Spiele dann können absolvieren und habe dann bis in so ein Halbprofitum in die zweite Mannschaft auf knapp unter dem Profitum habe ich es dort geschafft. Von dem her gesehen hat sich das immer schon früh eigentlich rauskristallisiert und Sportbegeisterung ist immer schon da.
Aber würdest du denn dann sagen, dass du da auch viel geopfert hast? Weil es gibt ja auch immer Leute, die sagen, ja, da ist dann die Kindheit irgendwie so halb vorbei, wenn man schon so früh anfängt, in so einer sportlichen oder so sportlich erfolgreich auch zu sein. Oder?
Es ist immer schwierig zu sagen. Einerseits, ich nehme mal das Wort Passion ins Rampenlicht. Und ich denke, wenn man etwas mit Passion macht, dann ist das ja etwas Motivierendes. Man hat Freude. Von dem her gesehen, fehlt einem dann wahrscheinlich nicht etwas, was man gerne macht, Tag für Tag und für das denke ich, ist das schwer zu sagen, dass sich etwas da nicht mitbekommen haben, wo ich hätte mitbekommen sollen. Ich meine, das sind so schöne Erlebnisse gewesen. An Viertigen, Ostern, wo jetzt gerade kommt, oder? Du bist jedes Jahr an einem internationalen Turnier gewesen, im Ausland, wo du vielleicht gar nicht hingekommen bist als Kind. Wir haben sogar mal den absolute Super-GAU war, dass wir eine Woche nach Katar eingeladen worden sind,
Okay.
weil die Nationalmannschaft von Katar auf dieser Juniorenstufe, die hat sich auf einen Asien-Cup vorbereitet und hat 52 Wochen lang jede Woche eine europäische Spitzenmannschaft eingeladen. Also Kost und Logis. Und als 14-Jähriger irgendwo in einem Fünf-Sterne-Hotel sein, zwei Matches
Ja gut, das ist
können spielen.
verrückte Welt
So
in dem
viel
Alter
zum
dann.
Thema, hast du irgendwie etwas verpasst? Es
Ja,
sind
okay, nein.
so viele Eindrücke. In der Schweiz sagt man Schulexamen. Ich konnte das nicht können, besuchen. Das ist, glaube ich, immer alle Stufen, wenn nach 3 Jahren, 6 Jahren etc. Die Schule fertig ist, da gibt es dort irgendetwas mit, wo die Eltern können mit dabei sein können. Ich habe das leider verpasst, weil ich bin in England und Schottland gewesen und habe gegen England und Schottland spielen. Also,
Schrecklich, ja.
was, eben, was gibt's da eigentlich auszusetzen, oder?
Ja, schön,
Jugend ist
ja.
wirklich toll gewesen von dem
Ja,
gesehen.
na, ich kann das verstehen, ja.
Und ich glaube, es ist auch eine riesige Lebensschule, wo du hast können durchmachen. Dazumals hast du das vielleicht gar nicht so gemerkt. Im Nachhinein ist es unbezahlbar, sage ich immer. Du kannst
Ja.
das in keinem Verkaufspsychologie-Kurs kannst du das nachholen, weil du lernst miteinander verlieren. Du lernst, wer vielleicht die und die Stärke hat, wo du selber nicht hast, etc. Und
Ja.
ja, ich denke, das hat einem sicher auch extrem geprägt.
Ja, nee, also ich kann das total nachvollziehen, weil also meine Eltern haben auch immer im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten natürlich auch den Sport gefördert, den wir machen wollten. Mein Bruder, der hat dann halt wirklich Eishockey auch bis zum Landeskader geschafft, aber der musste damals in Deutschland ist halt sehr schwer, damit Geld zu verdienen und dann musste halt auch die Entscheidung getroffen werden, okay, gehst du jetzt voll auf diese Karriere, willst du davon leben später oder ist es zu unsicher, ne, weil man kann sich auch verletzen und mein Bruder hat dann halt einfach, der hat sich dann für die Schule entschieden. Und weil das war damals im Landeskader, das war 2 Stunden Fahrzeit von unserer Heimatstadt. Und du kennst das ja in Deutschland mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, meine Eltern mussten halt ihn auch fahren oder Fahrgemeinschaften mit anderen Eltern. Und es war einfach so zeitaufwendig, dass einfach mit der Schule schwer gewesen wäre. Und meine Eltern hätten sich auch nicht jetzt ein Sportinternat leisten können, weil das wäre die einzige Alternative gewesen, um was zu machen. Weil, wie gesagt, Deutschland ist halt, was das Eishockey angeht, in manchen Städten hast du halt gute Teams, ne? Aber wenn du so wie wir in Solingen bist, dann ist ein bisschen schwierig, ne? Da gibt es halt dann die Kölner Haie, klar. Aber als Kind da immer hinzufahren, ist halt schwer, ne? Ich kann mich aber noch erinnern, diese Camps damals, diese Jugendcamps, wo wir dann auch waren mit dem ganzen Team, das war so ein Mordsgaudi. Wenn ich das heute überlege, dass wir um 6 Uhr aufgestanden sind und erstmal aufs Eis gegangen sind, ich könnte mir das heute gar nicht mehr vorstellen, weil ich schon gerne länger schlafe. Aber das war eine coole Zeit.
Aus alten Hockeystöcken, alten Vorhängen haben wir Goal gebastelt und dort auf Rollschuhe auch die
Ja,
ganzen
ich
freien
kenne das, ja.
Schulnachmittage gespielt. Und dummerweise hat sogar der Liegenschaftsbesitzer hat unten durch eine kleine Werkstatt gehabt. Und dort hat es eben genau Scheiben gehabt, auf der Seite, wo wir dann gespielt haben. Dummerweise auch mal eine Scheibe zu Bruch gegangen, aber
Ja, gut.
er hat dann ein bisschen böse geschaut, aber schlussendlich hat es begriffen, wir haben selbstverständlich die Scheibe müssen ersetzen, aber ja, da
Naja.
ist halt doch ab und zu mal auch ein bisschen, wenn die Emotionen höher gegangen sind, hat man dann vergessen, dass da nebendurch auch noch Scheiben sind, aber
Ja. Aber
das
ich
passiert halt.
kann es nachvollziehen. Also wie gesagt, meine Eltern haben sich zwar auch immer wieder mal aufgeregt, aber sie haben auch immer gesagt, es ist wichtig, dass wir Teamsport machen und wir durften uns das auch aussuchen und Ich bin ja dann irgendwann beim Reiten auch hängen geblieben. Also Polo ist ja nicht so weit weg vom Eishockey. Ja. Aber tatsächlich das Thema Eishockey, das hat mich einfach zum Teamsport gebracht, weil es ist einfach so cool, einen Gegner zu haben, einen schnellen Sport zu haben, auf ein Tor zu schießen. Ja gut, jetzt mache ich es halt auch auf einem Pferd, aber das war eben genau das, warum ich jetzt auch beim Polo hängen geblieben bin, weil es einfach ein Teamsport ist und nicht einfach nur, du machst halt was mit deinem Pferd und es sieht schön aus, sondern du hast wirklich Adrenalin, du hast Action, du hast ein Tor, du hast einen Ball, ja, und man kann es auch im Winter machen, also Wintersport auf jeden Fall sehr gerne.
Ja. Ich bin auch ein bisschen auf, vielleicht über von Kindheit her schon mit Teamsport in Verbindung gewesen. Was ich heute auch wirklich relativ wenig gut kann, ist selber etwas für mich machen. Also das Einzige, was ich schaffe heute, ist irgendwie Inline-Skating oder mit dem Rennvelo fahren, aber Jogging oder irgendwelche Besuche, zum Beispiel Fitnesscenter, das habe ich bis heute, habe ich das einfach nicht fertig gebracht, weil Fitnesscenter ist dann auch wieder irgendwo eingeschränkt und vielleicht vom Fußball her bist du an der freien Luft und wenn es irgendwie, ja, oder auch vielleicht in der Vorbereitung mit der Schienenbahn 20 Mal, wenn du weißt, ich muss jetzt den Baum oder die Steigung, kommt jetzt noch 19 Mal, dann 18 Mal, also irgendetwas mit Runden, da bin ich immer abgeschlagen, der Letzte gewesen. Und wenn ich irgendwo von A nach B konnte in der Vorbereitung, dann ist es gegangen. Aber ja, nur, ja, schon irgendwie 20 Mal 20 Runden rennen, das hat bei mir gar nie funktioniert.
Ich mache jetzt CrossFit, auch genau aus dem Grund, weil es ist halt auch, es sind immer mehrere Leute, ne? Das, ja. Du hast halt auch Übungen, die machst du zusammen. Das macht schon mehr Spaß.
Und wenn irgendwo noch immer eben ein Puck oder ein Ball oder
dann
Tennis,
bist du dabei.
Oder irgendetwas, wo rollt oder fliegt,
sehr gut.
Dann kommt Passion Gott führen.
Du Martin, ich könnte jetzt wahrscheinlich auch noch stundenlang mit dir über das sprechen. das ist auch super spannend, aber wir haben ja auch noch ein weiteres Thema heute, ja, und das ist ja der EAM-Markt. Was natürlich auch ein Markt ist, der vom Teamarbeit lebt. Insofern würde ich jetzt mal den Schwenker zu diesem Thema machen. Und mich würde mal total interessieren, wie bist du denn da gelandet? Also wie bist du dort reingekommen? Was hat dich da so angetrieben oder motiviert? War es vielleicht aber auch ein Zufall? Also gib uns doch da mal ein paar Insights.
Ja, es ist noch ganz lustig, die 14- bis 16-Jährigen irgendwann mal in eine Situation kommen, heisst dann, was willst du werden? Mhm. Im Hinterkopf natürlich immer gibt es eine Karriere als Fußballprofi. Aber je näher dass das kommt, oder du bist mit drin. Früher hat man halt eben noch keine grosse, also zu meiner Zeit keine grosse Internat gehabt, Sportschulen etc. Und dort hat es einfach immer geheißen, mach du zuerst eine Ausbildung. Und wenn es dann irgendwann zum Fußballprofi langt, ist gut, aber wenn nicht. Und das ist halt dezumal immer ein bisschen das Problem. Wir sind dann mit so einer Berufsberaterin gegangen und dann hat es da 2, 3, 4 verschiedene Testsachen, Gespräche gegeben und dann hat's irgendwie gesehen, ich sehe dich irgendwo im Bereich Logistik, internationale Transport, weil dort läuft irgendetwas. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so gross mich beschäftigt mit was aus dem Fußball.
Wie will man das auch in dem Alter, to be fair, wie echt, will man das in
das
dem Alter wissen?
Da, ne?
Ja, ja. Ja.
Und ich habe mal so als Elektrozeichner mal eine Schnupperlehre gemacht, wo es dann darum gegangen ist, irgendwie Telefon abzeichnen oder sonst irgendetwas. Und dachte, ja, das ist sehr nicht. Und dann ist das gekommen mit internationalen Transport. Und dann habe ich gedacht, ja, das klingt gut, und habe dann eine Lehre gemacht. Und ich muss sagen, es ist heute noch sehr dankbar der Person, die das vorgeschlagen hat, weil das ist genau das, was ich eigentlich gebraucht habe. Es lebt, du hast die grosse, weite Welt, mit Transport, mit Schiff, mit Lastwagen. Es gibt Feuerwehrübungen, es ist nicht langweilig, du musst
Ja.
manchmal interpretieren, gibt das Telefon, ich muss das und das dort hinbringen und das Schiff geht dann und dann. Wo gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten, einen Lastwagen zu finden, der dort hinfährt? Und das ist wirklich neben dem Fußball sehr, sehr interessant gewesen. Ich sage immer, dass so ein bisschen, in Anführungszeichen, dort habe ich gelernt zu arbeiten. Schon in den ersten Zügen habe ich dort wirklich gelernt zu arbeiten.
Aber du hattest wahrscheinlich auch Verantwortung schon früh, ne?
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen Unternehmergeist, oder? Weil du musst selber irgendwie die Fantasie, das ist nicht gerade vorgegeben. Man hätte ja können sagen, ja, lieber Kunde, tut uns leid. Wir haben keinen Lastwagen mehr dorthin, oder? Hinterher liegen. Wir schauen dann irgendwie fürs nächste Schiff oder die nächste Möglichkeit. Aber ich hatte dort schon immer das Gefühl gehabt, ja, wenn ich jetzt irgendwie dem Kunden ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann und das Unmögliche möglich machen, dann ist das wahrscheinlich auch keine schlechte Entscheidung. Und das hat mich vielleicht eben bis heute auch immer geprägt, um irgendwie zu schauen, gibt es eine Möglichkeit, wo du den Kunden oder den Kundenwunsch, gibt es da eine Möglichkeit, auch wenn es vielleicht nicht möglich ist, irgendwo noch mal schnell schauen, ob du das nicht möglich machen kannst. Weil, ich glaube, kann man dann auch wirklich eine echte Kundenbindung und fast irgendwie wie eine Freundschaft kann man dann dort wirklich schaffen. Und auch wenn mal irgendetwas nicht so gut funktioniert, dann wird dann vielleicht auch mal irgendein Fehler verziehen, wo du machst. Und von dem her gesehen, denke ich, ist das dort wirklich auch der Start gewesen. Und wie so ist, über den Fußball, bin ich dann in meiner Nachsportkarriere bei erst Zweitligaverein, dann so ein bisschen im Breitensport drin. Und der Präsident ist bei einer Versicherungsgesellschaft
Okay,
gewesen.
jetzt
Und
kommt's
jetzt kommen
langsam,
wir
ja.
weiter, oder? Und ist dann das Thema dann auch mal aufgekommen, wie, wo, was. Und dann habe ich dort dann eigentlich können. Dazu mal hat das noch Allianz Continentale geheißen. Die Continentale ist im Konglomerat von Allianz drin gewesen. Und dort habe ich dann auch die ersten Schritte dann als Sales, Verkäufer, Berater im Bereich Sach- und Lebensversicherungen, Sachhaftpflicht gemacht. Und das ist dann dort der Ursprung gewesen. Die Weiterentwicklung im Bereich von der beruflichen Welt. Und bin dann nach Sach- und Haft so ein bisschen erste Berührungspunkte mit Leben, Vorsorge. Und da gibt es auch einen grossen Namen, der heisst jetzt Swiss Life in der Schweiz. Jetzt weiss man, wie alt das ich bin. Damals noch Rentenanstalt, der ursprüngliche Name. Die eher grosse, ehrfürchtige Rentenanstalt ist sehr bekannt gewesen für gute Ausbildung. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass irgendwie Autoversicherungen nicht unbedingt gerade das Salz in der Suppe sind, dass vielleicht eben der Vorsorgebereich schon noch interessanter ist. Und habe mich dann entschlossen, mich bei der Rentenanstalt zu bewerben. Habe dann auch einen Job bekommen und habe mich dort dann auch wirklich weitergebildet, mich im Vorsorgebereich Leben, Privatpersonen, zum Teil sogar die berufliche Vorsorge, BVG, dort die Ausbildung gemacht. Und das ist auch ein ganz wichtiger Schritt gsi in meiner Karriere.
Wie bist du dann zum Thema EAM gekommen? Also was
Genau.
waren deine ersten Berührungspunkte mit EAM? Das würde mich natürlich, also den Vermögensverwaltern, für alle, die jetzt den Begriff noch nicht so verinnerlicht haben. Also wie hast du mit unabhängigen Vermögensverwaltern dann Berührung gehabt?
Das ist dann der nächste Schritt gewesen, weil nach der Rentenanstalt habe ich mich ganz kurz selbstständig gemacht und habe mich dann auch auf die Suche gemacht, weil du hast dann auch Gesamtberatungen gemacht. Das heisst, von Versicherungen, über Steuern, über Vorsorge, hast einen Gesamtüberblick gemacht für den Kunden. Und im Bereich von Steuern hast du natürlich auch ein Wertschriftenverzeichnis gehabt, mit den Informationen, wo der Kunde welche Investments das er hat. Und ich habe mir dann einen Partner gesucht, der diesen Bereich Investments abdeckt. Und bin dann damals auf eine Vermögensverwaltung namens Fondvest gekommen, wo eigentlich im Bereich Open Architecture gerade die ersten Schritte gemacht hat. Das hat man dort noch nicht so gross gekannt. Und das hat mich dann natürlich auch sehr stark interessiert. Ich bin dort quasi als Finanzberater, als Partner einmal vorstellig geworden. Aber nach 2-3 Monaten haben sie dann gesagt, willst du nicht bei uns im Privatkundenbereich tätig sein und Privatkunden beraten? Und nach kurzer Zeit bin ich dort dann auch im Bereich von Berater, von Finanzberater tätig geworden. Das ist so ein der erste Berührungspunkt. Der ganze Businessplan von dem Open Architecture Denken ist dann sogar von der UBS Global Asset Management aufgenommen worden und die Vermögensverwaltung ist dann gekauft worden von der UBS Global Asset Management. Mhm. Und dann bin ich dann weiter zu einem Effektenhändler, gekommen. Heute ist das, glaube ich, Wertpapierhaus.
Ja.
Und dort habe ich dann alles von dem Vermögensverwalter können weiterzügeln und habe mich dann weiterentwickelt zum Finanzberater, Betreuer und auch Vermögensverwalter.
Okay, und wir müssen einfach ein paar Stationen überspringen, Martin, weil du hast einfach so unfassbar viel miterlebt. Also ja, Riesenrespekt. Und du bist jetzt seit 2012 bei der Bank 2+.
Ja.
Für das ganze Thema auch ERM, Financial Intermediaries. Sag doch noch mal kurz auch was zu deiner Rolle dort und auch vor allen Dingen zur Bank 2+, weil vielleicht hört ja auch der ein oder andere heute zu und kennt Bank 2+ noch nicht. Und da wollen wir natürlich auch gerne einen kleinen Einblick geben.
Ja, das mache ich natürlich sehr gern. Lustigerweise bin ich halt eben genau immer in so Open Architecture. Es hat eine kleine Ausnahme gegeben, wo zwei Jahre nach Produkteverkauf war. Aber ich habe dazumal eigentlich schon im 2000 einen guten Freund, den Roland Gassmann, kennengelernt. Er ist eigentlich der Vater von der Bank 2+. Mhm. Und wir haben schon seit 2000 immer so ein bisschen Berührungspunkte gehabt. Mhm. Dort hat sich dann ergeben, dass er gesagt hat, ich will für EAMS etwas aufbauen. Das ist bei der Bank 2+ eine Stufe, die noch fehlt. Und das ist für mich natürlich gerade super gewesen, weil da habe ich etwas Neues können aufbauen. Ich hatte grüne Wiese, unternehmerisches Denken war gefragt gewesen. Man stellt sich immer vor, wenn man etwas aufbauen will, dass da vielleicht schon irgendetwas vorhanden ist. Aber man hat dann einfach angefangen und gesehen, das Know-how ist vielleicht einmal auf Finanzberater oder im Labelbereich bei Versicherungen. Mhm. Aber dort war wirklich einfach nichts gewesen, oder? Und das hat natürlich auch riesen Spass gemacht, dort können, eigentlich von Grund auf meine Ideen. Wo trifft man das schon heute an? Meistens hast du Bandbreiten links, rechts und hast wenig Spielraum und dort war wirklich auch grüne Wiese vorhanden gewesen. Und Bank 2+ ist eigentlich auch ein Pionier in der Schweiz mit einem speziellen Business Case, weil die meisten Banken haben ein grosses Individualkundengeschäft. Mhm. Und irgendwo hängt vielleicht an einem Private Banking in den meisten Fällen, ist dann so ein EAM-Desk, wo dann auch irgendwo durch Private Banking angehaucht die Prozesse sind. Und, und EAM ist halt schon ein bisschen etwas anderes. Und das ist eben auch so schön gewesen. Da wir kein Privatkunden haben und wirklich nur ein Custody and Execution House sind, wo kein eigenes Produkt haben, ist es sehr interessant gewesen, die Produktepalette, die existiert, von außen abzudecken und unseren externen Finanzintermediären wie Finanzberater oder Vermögensverwalter dann auch die Palette zur Verfügung stellen, und unsere Services sind eigentlich speziell im Bereich von der Abwicklung. Normalerweise hast du bei einer Bank ein Produkt, eine Depotlösung, ein Pricing und Go. Und bei uns ist das dann halt viel, viel anders. Wir haben für Spar-, Entnahmepläne, wir machen Fraktionen, haben wir einen Depottyp, dann haben wir einen Depottyp für Vermögensverwalter, wo selber mit einem Trading-Zugriff wettet über 35 Märkte für ihre Kunden, in welche Wertschriften handeln. Auf der Angebotsseite eher so, als sind wir wie eine Fabrik mit Finanzdienstleistungen, Abwicklungsdienstleistungen. Und was du brauchst, kannst du bei uns eigentlich beziehen. Das ist manchmal für Finanzberater, Vermögensverwalter auch nicht ganz einfach zum Begreifen. Ja. Aber wenn sie es mal begriffen haben, ist das echt cool, zum sagen, hey, das ist die Variante, die für den Kunden passt und für den anderen auch sehr, sehr gut ist. Und lustigerweise gibt es dort dann auch so eine kleine Parallele zurück zu meinem ersten beruflichen Werdegang mit der Stiftung im Transportwesen. Lösungsfindung. Und das ist eigentlich genau das, was ich heute auch mache. Ich versuche zu verstehen, wo ist das Businessmodell vom jeweiligen Kunden. Und dort,
wie kannst du die Logistik für den Kunden lösen?
Motivation, ja. Wie kann ich das Problem lösen? Und von dem her gesehen ist es extrem spannend, wir müssen können etwas verkaufen müssen, Tag für Tag, was einen vielleicht dann auch nicht unbedingt glücklich macht, sondern verstehen, was hat mein Gegenüber für ein Bedürfnis und wie kann ich das am besten innerhalb von unserer Wertschöpfungskette oder Angebotspalette kann ich das dann entsprechende Lösungen anbieten.
Und ja, ach Martin,
das ist halt der Punkt. Du musst kennen deinen Kunden, oder? Das ist so etwas eminent wichtig. Es ist kein Kunde gleich wie der andere. Und das ist das, so das Salz in der Suppe, was eigentlich Tag für Tag so spannend macht.
Ja, das sprichst du mir so aus der Seele. Weil das mache ich ja mit meinem Ansatz auch. Das Wichtigste ist ja in der Regel immer, kenne deinen Kunden und dann versuche eben, dich auf diese Bedürfnisse einzustellen. Und wenn es eben nicht geht, warum auch immer, dann ist vielleicht auch in dem Fall nicht der richtige Kundencase, ja. Oder man sucht eben eine Lösung, die am Ende passend für diesen Kunden ist. Und ich kann es so nachvollziehen. Ich meine, ich habe ja diese ganzen Fintech-Themen in Deutschland damals auch begleitet. Und ich habe auch bei der UBS das ein oder andere Projekt damals in Deutschland gemacht, wo es darum ging, wir hatten einen tollen Business Case, einen super Kunden-Request, aber es hatte irgendwas gefehlt, ja, ein Schräubchen in der Logistik. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir das machen? Und deswegen, mir haben auch immer diese Projekte am meisten Spaß gemacht, wo wir für den Kunden Business Case etwas Neues entwickelt haben, eine neue Idee oder Lösung. Und oft war es ja so, die Ressourcen waren ja da, du hast sie nur vorher noch nie zusammengebracht. Also du musstest dann halt mal mit der Investmentbank irgendwie dir was überlegen oder mit der Verwahrstelle. Und manchmal hat auch in der IT noch irgendwie ein Feld im CSV-Datei gefehlt. Aber das waren so die Projekte, an denen ich auch gearbeitet habe. Und das hat immer am meisten Spaß gemacht. Da sprichst du mir aus der Seele. Wenn wir jetzt mal kurz noch auf den EAM-Markt dann schauen, seit damals und heute, was würdest du sagen, hat sich über die Zeit am meisten verändert, seitdem du auch das miterlebst? Außer die Regulatorik.
Da hat sich so viel verändert. Das ist fast... Ja, da könnte man wahrscheinlich einen Podcast...
Ja.
separat machen. Also ursprünglich in meinen Anfängen ist es sicher so gewesen, dass Vermögensverwalter ursprünglich Anlageberater, Relationship Manager gewesen sind von Banken mit einem Kundenstamm, wo sie dazu mal vielleicht so noch die ein oder andere Trading-Idee selber haben können einbringen.
Ja.
Was natürlich auch sehr spannend war für einen Anlageberater. Mhm. Von Zeit zu Zeit, du hast Regulatorik angesprochen, Streamlining, irgendwelche Haftungsprobleme, ist das immer enger geworden, dass man vielleicht nicht einmal mehr selber hat dafür irgendeine Empfehlung abgeben.
Ja.
Und das hat dann natürlich viele Anlageberater auch nicht mehr glücklich gemacht. Mhm. Und sie haben dann dazu mal ihren Kundenstamm von der Bank haben sich selbstständig gemacht als, als Vermögensverwalter. Und dann haben sie ihren Kundenstamm eigentlich wieder können beraten, so wie sie es früher gehabt haben. Und als Anlageberater ist das dann zum Teil fast gar nicht mehr möglich gewesen, da noch individuell etwas können am Kunden anzubieten. Ist früher noch möglich gewesen, wird immer enger. In einer Bank mit eigenen Produktepaletten stehen automatisch dann wieder eigene Produkte im Vordergrund, wo, wo vielleicht auch nicht unbedingt gerade performt. Und Stichwort Open Architecture, das sind halt die Stichworte, wo es heute nicht mehr so einfach ist, bei einem Unternehmen mit eigenen Paletten dann wirklich frei können, die beste Lösung finden für einen Kunden. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Ursprungsgedanke gewesen, wo es dann auch immer mehr Vermögensverwalter gegeben hat. Ich meine, wir haben da in der Spitze wahrscheinlich zwischen 3.500 bis 4.500 Vermögensverwalter in der Schweiz gehabt. Mhm. Jetzt mit zunehmender Regulatorik, das neueste Kind namens FIDLEG, hat auch noch drastische Massnahmen gehabt. Ja. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so 2020 mit Übergangsphase, ist das Gesetz in Kraft getreten worden. Ja, es sind, glaube ich, noch 1800 Bewilligungen wirklich eingereicht worden. Also man sieht da schon, es hat viele, die sich zusammengeschlossen haben, wo gar nicht erst mitgemacht haben, ältere Personen, wo gesagt haben, ich will mir das gar, den Schuh gar nicht mehr anziehen. Das ist schon recht einschneidend gewesen. Und ich glaube, heutzutage ist es auch schwieriger, können anfangen zu arbeiten, weil in dieser Übergangsphase mit dem FIDLEG haben bestehende Vermögensverwalter einen Businessplan müssen einreichen und haben dann eine Bewilligung bekommen oder es hat Rückfragen gegeben. Und dort hat man aber weiterhin können arbeiten. Und heutzutage ist es halt so, wenn man eine Vermögensverwaltung selber gründet, neu gründet, muss man zuerst eine Bewilligung haben, sonst kann man gar nicht anfangen zu arbeiten. Und das sind, glaube ich, erst etwa 120 bis 150 Bewilligungen seit den ersten 24 gesprochen worden. Also man sieht, es ist gar nicht so einfach, selber dann können starten. Vielleicht muss man sich dann auch noch Gedanken machen, kennt man jemanden, der schon bei einem Vermögensverwalter arbeitet, gibt es dort eine Möglichkeit, können dort unter das Dach kommen. Und ich glaube, es wird weniger Vermögensverwalter geben in Zukunft, aber es wird sicherlich sogenannte Hubs, wo Vermögensverwalter sich unter ein Dach mit einer Lizenz begeben und dort dann auf die eine oder andere Weise von IT, von Compliance, von dieser Lizenz profitieren, was man nicht alles dann selber auch noch muss, entweder outsourcen oder selber stemmen. Ich glaube, dort werden dann solche Hubs zunehmend mehr kommen, aber im Vergleich zu früher, wo die Vermögensverwalter halt angefangen haben. Ich meine, dort haben wir wahrscheinlich ein, zwei, vielleicht dreimal Unternehmungen sind, glaube ich, über 75% in der Schweiz von denen 3.500 bis 4.500 sind nicht grösser als 3-mal Unternehmen gewesen. Und das, glaube ich, wird auch sicher wechseln, dass es vielleicht Hubs gibt, aber vielleicht 20 bis 50 RMs, wo dann ihre Kunden beraten unter dem Dach. Das wird, glaube ich, in Zukunft.
Man sieht ja auch, dass es gibt natürlich in der Schweiz, anders jetzt als zum Beispiel in Deutschland, viele große Banken, die natürlich ein großes Wealth Management, Vermögensverwaltung haben. Aber man sieht natürlich auch, dass immer mehr Bankberater auch unzufrieden sind mit diesen starren Strukturen, mit wenig Möglichkeiten am Kunden. Und gleichzeitig gibt es ja eine Kundengruppe, die ja jetzt die nächsten Jahrzehnte immer größer wird, die ganz anders betreut werden möchte. Von daher gibt es da eigentlich jetzt wieder, würde ich auch sagen, viele Chancen, wenn man zum Beispiel noch in der Bank angestellt ist, dass man eben sagt, okay, ich mache mich vielleicht auch selbstständig, gehe zu einem Vermögensverwalter, schließe mich so einem Dach eben an, weil natürlich da es auch einfach immer noch viel Auswahl gibt. Und klar, die Regulation ist jetzt nicht schön und einfach, aber am Ende, glaube ich, hilft es trotzdem dem Markt, eine gewisse Professionalität einfach auch zu wahren, ja, weil am Ende es geht um Vertrauen, es geht um das Geld und das Vermögen der Menschen und wenn das einfach gut funktioniert, dann ja, ich glaube, das ist eine gute Entwicklung, die wir trotzdem gerade sehen, ja, aber was natürlich richtig ist, du musst eine gewisse Größe haben, damit du auch bestimmte Dinge skalieren kannst, dass du dir vielleicht die Compliance-Kosten teilen kannst, die Regulationskosten, IT-Security-Kosten, ja, also das kannst du eben als, ich sag mal, Ein-Mann- oder Ein-Frau-Betrieb nicht mehr stemmen, ja, insofern, wenn du sagst, es gibt in Zukunft mehr solcher Hubs, das ist sicherlich eine gute Entwicklung.
Ja, und es ist sicher auch sinnvoll, weil die Hauptarbeit oder die Motivation von einem Vermögensverwalter ist dann auch der Kundenkontakt können.
Genau.
Du hast es angetönt, Risk Management, du hast Compliance, du hast Secure IT-Geschichten und das ist so komplex heutzutage und nimmt dir so viel Zeit weg, dass du eigentlich dich fast gar nicht kannst um deine Kunden kümmern. Und darum die Hubs, wo dir das Ganze eben abnehmen, ist schon extrem sinnvoll, damit du dann wirklich die Zeit hast, dich um deine Kunden können zu kümmern und die entsprechenden Assets dann mit deinen Ideen auch kannst umsetzen. Oder sonst wird es heutzutage wirklich fast unmöglich, wenn du alles miteinander auch noch selber willst abdecken willst. Eben, du musst dann fast ein Profi, ein IT-Profi sein, ein Jurist und. Also es ist fast nicht mehr machbar.
Genau. Und was würdest du sagen, wenn wir jetzt einfach auch beim Standort Schweiz natürlich sind, was zeichnet deiner Meinung nach den Standort Schweiz aus? Weil es heißt ja auch immer wieder, also in Deutschland heißt es ja immer, ja klar können die Schweizer das und das machen, das ist ja so ein kleines Land, das funktioniert dort nur, weil das Land so klein ist. Ich sehe das alles auch ein bisschen anders, aber mich würde mal deine Meinung interessieren. Was macht den Standort Schweiz aus deiner Sicht auch so besonders?
Größe ist sicher mal entscheidend, habe ich das Gefühl. Ist heutzutage aber auch nicht mehr so zwingend, weil mit der Globalisierung, hat man es auch gesehen, mit der Technik, IT etc., kann man da natürlich auch sehr, sehr viel überbrücken mit Videocalls etc. Da ist heute eigentlich nicht mehr der Vorteil klein zu sein. Aber was wir halt schon als grössten Vorteil haben, ist vielleicht eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich. Unsere Strukturen, unsere Systeme sind auch relativ lang in der Entstehung. Die sind wirklich fundiert. Und das ist schon ein recht stabiler Markt, wo wir dort über System, die Kundenbeziehungen zu ausländischen Kunden, als Privatkundenberater, als Vermögensverwalter, wo Kontakt mit ausländischen Kunden auch hat. Das ist natürlich ein riesen Erfahrungsschatz, wo man dort schon seit längerer Zeit hat, wo vielleicht andere Länder erst in den Kinderschuhen stecken oder erste Erfahrungen gemacht haben. Da sind wir natürlich schon mit einem Background, ja, fast unique ist, würde ich sagen, in der Schweiz. Und was wichtig ist, dass man da natürlich auch sich bewusst ist, dass man nicht versucht, in der Zukunft mit Skaleneffekt, mit Skalierungen, halt eben die Bandbreiten einzuengen und irgendwo alles in gewisse Bahnen lenken, weil das wäre dann wahrscheinlich der Anfang vom Ende. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, ich glaube, der Bill Gates hat vor 25, 30 Jahren schon gesagt, wir brauchen keine Banken, sondern wir brauchen nur ein
Banking.
Ort, wo man kann die Sachen aufbewahren.
Ja.
Und das ist eigentlich dort schon sehr, sehr Pionier, wo er gesagt hat, aber es hat absolut gestimmt. Und auch mit dem Schritt von der Vermögensverwalter ist das natürlich die Sicherheit von einer Bank, von der Aufbewahrung ist da gegeben, das können wir, das ist unsere DNA.
Vertrauensfunktion
genau.
Quasi. Ja.
Und als unabhängiger Vermögensverwalter ist man dort zwischen dem Kunden und der Bank und kann eigentlich das Kundenbedürfnis entsprechend umsetzen bei der Bank und ist dort dann auch relativ freier und ist dort dann nicht gefangen in den Parametern von einer Bank, die sagt, wir wollen das und das machen.
Ja.
Und darum denke ich, auch mit der Digitalisierung wird es je länger, je interessanter Kunden, egal, sage ich jetzt mal, wenn es die Regulation, Stichwort Cross-Border, wenn da irgendwie das möglich ist, hat man eigentlich keine Grenzen. Gewisse Kunden können es betreuen, aber durch Digitalisierung ist es heutzutage natürlich auch möglich, nur irgendwie Private Banking, grosse Kunden können es betreuen, Stichwort Fraktionen, Sparpläne.
Ja.
Da kann man auch Lösungen heutzutage für kleinere Kunden finden, für Jüngere. Zu anfangen, in jungem Alter mit einem Sparplan können, das Erlebnis, was wir jetzt auch mit reinstecken, junge Kunden können mit einem Sparplan mal in die Welt von der Finanzen einführen, das eben halt auch können eins zu eins erleben und nicht irgendwo, jetzt bin ich 55, jetzt bin ich irgendwann einmal im Ruhestand, jetzt sollte ich mit möglichst langem Anlagehorizont können noch Kohlen aus dem Feuer holen, dann ist es spät. Ich glaube, das sind ganz wichtige Themen, was mir vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen durch das Auslandgeschäft von ausländischen Kunden, vermögenden Kunden, sind eigentlich die, sage ich jetzt, mittleren und kleineren Kundensegmente immer ein bisschen vernachlässigt worden. Aber durch die Technik können wir das heute eben auch anbieten. Und
ja, absolut.
In meiner Meinung sollte man das sogar fast in der Schule, in der obersten Stufe, das Thema Investing schon. Buchhaltung, Rechnungswesen hat man immer in jeder höheren Fachausbildung. Aber das Wort investieren ist noch viel zu wenig. Und da sind wir jetzt auch dank Social Media, Finfluencer, da transportiert man das eigentlich relativ gut heutzutage schon. Und ich denke, das wird nicht mehr wegzudenken sein, von dem her gesehen.
Also ich kann ja nochmal auch eine Anekdote erzählen, oder ich erlebe ja den Schweizer Finanzmarkt jetzt auch mal aus der Kundensicht, jetzt wo ich ja auch schon eine Zeit lang hier lebe. Und ich habe es ja auch aus meiner UBS-Zeit bisher nur, also aus der Banking-Brille erlebt. Aber ich fand es sehr spannend, wenn du halt hier in das Land kommst, dass du Punkte direkt mitbekommst, den Abfallkalender, Und aber auch Infos zum Thema dritte Säule. Ja, dass das wirklich so konsequent durchgezogen wird, also die Infos zur dritten Säule und dass du auch wirklich sofort motiviert wirst, was zu machen und ins System einzuzahlen und dich selber drum zu kümmern, dass das wirklich bei der Gemeindeverwaltung auch schon jeder zu dir sagt, einfach super, ne? Und ich sehe das auch mit den Fintechs. Ich meine, ich konnte super einfach mich anmelden. Du kriegst auch der direkte Vergleich. Ja, in Deutschland gibt es auch Fintechs, wo du anlegen kannst. Aber in Deutschland bekommst du dein Steuerreporting irgendwann zwischen März und Juni. Und hier bekomme ich das irgendwie am 3. Januar, ja, ist es schon im E-Banking, ist mein 3A Steuerreporting da. Ich dachte nur so, wow, okay, das ist schnell. Ja, das habe ich noch nie erlebt. Unterdessen bekomme ich vom Deutschen Finanzamt letzte Woche wieder zweimal Post wegen einer Sache. Der eine Brief sagt, ich muss meine Grundsteuer zahlen für eine Immobilie, die mir gar nicht mehr gehört. Der zweite Brief sagt, ich muss gar nichts mehr zahlen. Aber das sind so die Unterschiede, die man so als Deutscher wahrnimmt. Und das ist eben nicht nur in der Verwaltung in Deutschland und der Schweiz so, sondern auch wirklich im Banking, im Investieren. Weil ich habe für mich, also das Gefühl ist, in der Schweiz wird viel mehr über diese Themen gesprochen. Die Leute reden auch mal beim Abendessen darüber. Du redest mit Freunden darüber, wer investiert wo, wer ist bei welchem Anbieter. Das finde ich, das hast du zum Beispiel in Deutschland, hast du das einfach gar nicht. Ja, also das ist dort einfach kein Thema. Und da finde ich, ist der Finanzmarkt hier schon viel offener und die Menschen beschäftigen sich viel offensiver mit Investieren. Auch wenn du jetzt sagst, okay, da geht noch was. Aber verglichen mit dem großen Kanton macht die Schweiz das schon richtig gut. Und ich bin sehr froh, dass ich mittlerweile hier an dem System auch teilnehmen darf.
Das ist vielleicht eben das, was wir auch vorher angesprochen haben mit der Vergangenheit, mit der History. Oder? Ja. Mir hat das Banking wirklich seit Jahrzehnten aufbauen und da ist so viel Know-how vorhanden.
Und ich finde vor allen Dingen auch Innovation einfach.
Ist natürlich auch in der kleinen Schweiz, da sind wir jetzt halt wieder in der kleinen Schweiz, da sind vielleicht auch prozentual viel mehr Leute im Finanzbereich tätig als in anderen Ländern.
Ja.
Und von dem her gesehen ist dort natürlich auch der Weg zu irgendwelchen Bekannten, die im Finanzbereich arbeiten, ist natürlich dort viel näher. Oder? Das sind wirklich Vorteile. Und da sollten wir auch sehr, sehr Sorge tragen, damit wir das gut auch für die Zukunft können.
Ja, ja. Und beim Thema dann Zukunft sind das super Überleitung zur nächsten Frage. Wenn du dir jetzt den heutigen Nachwuchs mal anschaust in den Vermögensverwaltungen oder bei den Finanzberatern, was würdest du ihnen mitgeben für die nächsten 3, 5 bis 10 Jahre?
Ja, in erster Linie dank der Digitalisierung ist es heute sicher auch einfacher, sage ich jetzt mal, jüngere Kunden, Stichwort Sparplan, schon können aufzubauen. Mhm. Bestehende Kunden mit, sage ich jetzt, effizienter Lösung. Da denke ich jetzt, wir bei der Bank 2 Plus haben zum Beispiel eigene Strategien, die man kann programmieren lassen kann. Mhm. Wo man, sage ich jetzt, ausgewogen Wachstumsstrategien hat. Und die sind automatisch, die ganzen Strategien sind automatisch besparbar. Man kann einmal Investments machen oder man kann zum Beispiel auch bei einer Ruhestandsplanung dritte Säule oder Pensionskasse zweite Säule auf Pensionierung auszahlen lassen. Mhm. Muss man ja mit dem Geld etwas machen. Kann man zum Beispiel auch so einen Entnahmeplan machen, dass man mit der ersten Säule, mit der AHV, dann pro Monat irgendetwas überkommt. Und das sind Sachen, wo wir alles automatisiert haben, wo man nur bei der Eröffnung quasi muss sagen, die Strategie, Sparplan und dann wird die ganze Sparplan in der ganzen Strategie mit 10, 15 einzelnen Wertschriften wird dann abdeckt oder dank der Fraktionen, die man macht. Oder bei den Entnahmeplänen wird automatisch der Verkauf von uns gemacht, von der Bank 2 Plus, und dem Kunden überwiesen. Also der Vermögensverwalter muss eigentlich nur noch die verschiedenen Anlagestrategien managen und den Kontakt zum Kunden haben. Mit der Effizienz ist das natürlich auch, sage ich jetzt mal, eine Erweiterung für Kunden, wo man halt bei bestehenden Banken hat, die vielleicht gar nicht im Fokus gewesen sind, weil die zu wenig vermögend gewesen sind. Durch die Digitalisierung gibt es jetzt gar keine Grenzen mehr. Also hat jetzt die Möglichkeit, die Kunden eigentlich in jeder Vermögenssituation zu beraten. Und von dem her gesehen ist das natürlich ein riesen Vorteil. Und es gibt halt eben durch die Effizienz, die wir jetzt zum Beispiel da auch wieder bieten, wir wollen den Kontakt nicht zum Kunden haben, wir sind wirklich nur eine reine Abwicklungsbank.
Ja.
Also heisst das natürlich, dass der Kunde auch der Kunde von unserem Vermögensverwalter ist und bleibt und wir nicht irgendwie Einfluss nehmen auf eine Allokation oder sagen, jetzt musst du das und das machen, sondern der Hauptansprechpartner ist der Vermögensverwalter und wir eröffnen den Kunden, wo der Vermögensverwalter selbstständig kann durchführen bei uns und er gibt dann die Anlageentscheidung und wir führen das aus. Also wir sind wirklich die Garantie von der Aufbewahrung, was eine Bank für Vorschriften hat. Und alles andere überlassen wir am Vermögensverwalter. Und wenn da nicht irgendeine Art und Weise der Kunde vom Vermögensverwalter selber bei uns irgendwo im Private Banking platzieren, weil das haben wir gar nicht. Oder? Und das ist auch etwas sehr Interessantes, wo ein Partner von uns weiss, solange der Kunde mit mir zufrieden ist, ist das mein Kunde bei dieser Bank.
Ja, das ist super. Das ist die Stabilität, die wir uns alle wünschen und für die der Markt auch bekannt ist.
Und für die Zukunft raus natürlich skalierbar.
Ja.
Du hast dort eigentlich keine Grenzen. Und ich glaube, dass dann auch der Platz für einen vermögensverwalten Finanzberater immer wichtiger wird. Weil man kann sich alles googlen, filtern, aus dem Netz holen. Aber wo schlussendlich der Pferdefuß ist, in welchem Produkt, da ist halt vielleicht manchmal nicht schlecht, nochmal eine Meinung von einem Profi anzuhören oder wenn man keine Zeit hat, halt das Mandat weitergeben.
Wenn ich es damit vergleiche, ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja Ärzte mit Fachrichtungen, ja. Und oder Allgemeinmediziner eben, wenn ich die jetzt mal nehme. Und mir sind bestimmte Themen persönlich sehr wichtig. Deswegen suche ich mir in der Regel auch immer Ärzte aus, die noch eine bestimmte Zusatzausbildung auf genau diesem Thema haben, weil mir das persönlich wichtig ist. Und ich meine, so ist es ja auch in Zukunft irgendwo mit Vermögensverwaltern. Ja, ich meine, klar, die haben die Lizenz. Die ist relativ ähnlich irgendwo. Vielleicht haben sie auch die gleichen Depotbanken, was auch immer. Aber der Differenziator bist am Ende du mit deinen Werten als Person, dein Team. Und am Ende willst du ja, wenn du zu einem Menschen gehst, mit dem du zusammenarbeitest, ob das ein Arzt ist oder Finanzen oder was auch immer, natürlich erwartest du, dass der fachlich sein Handwerkszeug kann. Aber dann kommen ja noch die zusätzlichen Themen, die dir als Person wichtig sind. Und über das kann man sich natürlich perfekt auch differenzieren. Und ich sage das ja auch immer wieder, niemand wartet auf euer Produkt, egal wie gut es ist, sondern die Menschen wollen euch als Person kennenlernen, ja, so wie wir dich jetzt heute auch ein bisschen mehr kennengelernt haben. Also ich fand es super spannend. Ich habe aber abschließend jetzt trotzdem noch eine Frage zum ERM-Markt und ich hoffe, das ist in Ordnung, aber ich glaube schon. Wenn du das Schweizer Ökosystem, das ERM-Ökosystem, mal mit einem Eishockeyspiel vergleichen müsstest, Martin, wer würde welche Rolle spielen?
Mit einem Eishockey.
Also gut, der Regulator ist der Schiedsrichter.
Das liegt fast auf der Hand. Aber ich sage, die Topscorer sind vielleicht die Vermögensverwalter, die durch ihre gezielten Schüsse im Sinne von Know-how, Managen der Strategien ins Schwarze treffen und die Kohle aus dem Feuer holen für die Kunden, was die Zuschauer sein können. Mhm. Und der Torhüter ist vielleicht mehr oder weniger Verteidigung. Torhüter ist vielleicht eher Compliance von Bank intern, wo versucht dort zu schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
Aber das ist eine schöne Analogie, weil das zeigt, wir müssen alle natürlich als Team zusammenarbeiten, weil nur mit der Verteidigung klappt es halt nicht. Und wenn du nur die Stürmer hast und niemand im Tor steht und niemand quasi jemanden abfängt, dann geht es eben auch nicht. Ja, also es ist Teamplay an allen Ebenen. Ich habe auch immer die Compliance-Leute, und ich habe das nicht irgendwie sarkastisch gemeint, sondern sehr ernst. Ich habe immer gesagt, hey, ihr seid einfach unsere Komplizen, nicht im Sinne, wie man möglichst viel Revenue nur für die Bank rausholt, sondern insbesondere, wie kann man rechtssicher Themen so gestalten, aber trotzdem innovativ. Ne? Und deswegen habe ich immer gesagt, Compliance sind auch einfach Komplizen und umgekehrt im positiven Sinne. Ne?
Ja, es ist sicherlich sehr, sehr wichtig, natürlich haftungstechnisch in der heutigen Zeit. Soll ich das sagen, ein bisschen entschuldigend für die Compliance-Branche angeführt werden ist, dass es eine relativ junge Branche ist.
Das stimmt,
wo noch nicht so viel Know-how vorhanden ist. Ergo sind vielleicht auch die meisten Leute aus irgendwelchen Anwaltskanzleien, wo man dort eher so ein bisschen Millimeter für Millimeter denkt, Weisung. Mhm. Jedes Komma ist wichtig, sonst kann etwas passieren. Und dort ist, denke ich mal, oder liegt die Hauptschwierigkeit bei uns im Moment noch für die Zukunft, dass wir dort viel, viel Know-how aufbauen können und dass sich auch die Compliance-Leute sich mit dem Tagesgeschäft mehr oder weniger befassen und nicht einfach schwarz-weiß denken, sondern auch ein bisschen Kundenperspektive mit reinnehmen, weil sie sind natürlich dort recht gefordert in ihren rechtlichen Situationen, und dort gibt es echt noch recht viel Luft nach oben, wo man die könnte näher ins Team holen, im Sinn von, dass man ein bisschen realistischer wird und aus der Theorie ab und zu auch mal ein bisschen einen Vergleich anstellt, ist das überhaupt Menschen möglich?
Ich bin da auch zuversichtlich.
Oder? Aber da denke ich, das ist eine der Hauptaufgaben, die wir in der Zukunft müssen, werden lösen können, indem dass man vielleicht eben auch viel, viel mehr Know-how hat. Und das natürlich auch für uns dann irgendwann einmal nicht mehr so schlimm wahrgenommen wird.
Alles gut. Du, es gibt ja auch Dienstleister im Markt mittlerweile, die das genau machen, die Compliance-Leute ausbilden, und zwar eben auch fachlich auf den Revenue-generierenden Themen. Das heißt, dass auch Compliance-Leute ihren Impact verstehen, aber natürlich trotzdem ist wie bei einer Ampel nicht immer nur rot, grün, oder sondern auch mal eben gelb entscheiden, und dass man einfach schaut, okay, welche Risiken nimmt man bewusst oder welche Sachen möchte man umsetzen, obwohl es natürlich ein Restrisiko hat. Und ich habe auch mal in der Vergangenheit einfach gelernt, wenn du gar kein Risiko willst, dann machen wir einfach den Laden dicht, weil dann passiert auch nichts. Ne? Also das ist so das andere Extrem. Aber du, Martin, wir müssen leider traurigerweise auch irgendwann mal zu einem Abschluss kommen. So gerne ich auch noch länger mit dir heute reden würde. Aber wir machen sonst einfach irgendwann noch mal eine zweite Folge. Ich würde jetzt gerne abschließend aber noch von dir wissen, wenn du kurz antworten kannst und dir was wünschen kannst, was wünschst du dir denn noch für den Schweizer Finanzmarkt? Wenn wir heute bei Wünsch dir was sind, was wünschst du dir für den Schweizer Finanzmarkt?
Also das Erste ist sicher die Regulatorik.
Also wünschst du dir mehr Regulatorik
Nein,
oder?
eben nicht. Dass
Sehr
man
gut.
irgendwo durch ein gewisses Maß an regulatorischen Minimalansätzen kann definieren, wo man dann wirklich auch kann im Tagesgeschäft mit gutem Gewissen auch entsprechend schaffen, dass das nicht irgendwelche Problemstellungen
Ja.
hervorruft oder dass man vielleicht auch sogar Kunden abschreckt im Sinn von, da mache ich gar nicht erst mit. Regulatorisch ist sicher etwas, wo man uns, wie gesagt, mit der ganzen Know-how-Aufarbeitung, wo wir jetzt auch schon ein paar Jahre Erfahrung haben, wo wir die erste Generation, das vielleicht an die zweite weitergeben, das ist sicher key. Ja, auf der anderen Seite halt eben auch, dass man mit der Digitalisierung wirklich einfache Lösungen für jedes Kundensegment kann anbieten, wo dann sechs ein Finanzberater, Vermögensverwalter den Zugang hat zum Kunden, wo sich die Zeit kann nehmen, für den Kunden, weil man eben durch die Effizienz da wirklich eigentlich sehr, sehr kurz oder schnell effizient kann gestalten, dass einem viel, viel mehr Zeit bleibt für die individuelle Beratung, sodass der Vermögensverwalter halt eben auch die notwendige Zeit für sein Portfolio und für seinen Kunden kann aufwenden kann. Ich glaube, da gehen wir in die richtige Richtung
Ja,
von dem
absolut. Du,
her.
das sind ja auch genau meine Kernthemen. Also ich bin sehr dankbar, dass du dir genau das wünschst. Ich würde mich da anschließen und das ist ja genau auch das, womit ich auch angetreten bin mit Sales 4.0, mit dem Wake-up-Call, einfach dem Vermögensverwalter mehr Zeit mit seinen Kunden oder ihren Kunden zu verschaffen, effizienter zu arbeiten, KI gezielt auch zu nutzen, aber vor allen Dingen auch seine eigene Story so zu schärfen, dass eben die richtigen Kunden auch jemanden finden. Ja, also das ist ja genau der Ansatz. Deswegen danke dir auch da für die Insights.
Aber
Ich
ich
hätte,
glaube, das ist
ja.
auch ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Du triffst mit dem, was du machst, würde ich sagen, volle Schwarze, weil die alte Welt von Vermögensverwalter ist eher noch ein bisschen introvertiert und ist nicht gewohnt im Umgang mit neuen Medien, Social Media etc., LinkedIn, das berufliche Netzwerk. Und ich glaube, da besteht auch ein echter Bedarf an Ausbildung, Unterstützung. Und mit genau diesen neuen Medien kann man den Gap zu grossen Instituten eben auch
Ja.
zusätzlich nochmal extrem enger machen. Es sieht gegen außen viel genau gleich professionell aus. Und das ist ein weiterer Vorteil, wo in der Zukunft auch sehr, sehr, sehr stark gewichtet werden kann. Und halt eben die Unterstützung, die man der Vermögensverwalter dort kann bieten.
Ja, auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir, ja. Deswegen danke dir auch dafür die Insights. Jetzt noch zum Abschluss, für alle, die noch zuhören oder das dann auch noch später hören. Aber wo sehen wir dich denn als nächstes? Auf welcher Konferenz oder in welchem Eishockeystadion? Also was schaust du dir als nächstes an? Wo kann man dich als nächstes mal wieder F treffen?
Konferenzen in der Schweiz ist es halt relativ eingeengt. Wo ich viel unterwegs bin, ist bei unseren Profi-News-Partner, sage ich.
Verlinke ich übrigens in den Shownotes, also jeder, der noch ein bisschen mehr Infos möchte, zur Martin, zur Bank 2 Plus, zu den Profi-News. Also ich verlinke das auf jeden Fall unter dem Video und unter dem Podcast dann in den Shownotes.
Herzlichen Dank. Also dort bin ich sicher bei ein oder anderen Produktanbietern unterwegs. Was Hockey anbelangt, haben wir jetzt gerade im Moment die Finalserie im Schweizer Eishockey, wo ZSC gegen Lausanne spielt. Erstes Spiel ist gelaufen. Da werde ich allenfalls sicher einen Stadionbesuch machen. Und ab nächster Woche wird es ganz schwierig werden. Zum Glück habe ich noch die Woche nach der Osterferien, weil dann beginnen für Montreal Canadiens Playoff-Series in der NHL, wo sie gegen Washington Capitals haben. Und mit der Zeitverschiebung ist es immer ein bisschen schwierig. Das ist wie früher mit Roger Federer, wenn er in Australien oder New York spielt, bin ich auch noch aufgeblieben, wach geblieben und habe das live geschaut. Ich habe zwar ein Abonnement, wo ich das Ganze nachschauen kann, aber als alter Sportler irgendwie ist das nicht das Gleiche. Oder wenn nachschauen, dann schauen, dass man das Resultat nicht weiss. Und sind dann jetzt Emotionen nicht die gleichen.
Ja, sehr gut, sehr gut. So, dann,
also ich habe genug zu tun, was Playoffs anbelangt.
Sonst, wir können uns ja nochmal sonst die Schlittschuhe schnüren und nochmal ein bisschen den Puck hin und her spielen. Ich glaube, ich kann es auch noch, ja.
Wäre interessant.
Ja, können wir uns gerne mal irgendwo auf dem Feld
verabreden. Genau, das müssen wir unbedingt machen.
Also dann machen wir eine kurze Wake-up-Call-Session. Aber hey, es war eine unfassbar volle Folge heute mit super vielen Insights. Also wir haben über den Schweizer Finanzmarkt gesprochen, über die Herausforderungen von EAMs im Schweizer Finanzmarkt, die Brücke geschlagen zu Teamsport, zu Eishockey, auch zum Thema, wie hat dich der Fußball früh geprägt, wie hast du am Ende durch den Fußball indirekt deinen Job gefunden, wie hast du damals schon international einfach auch gesehen, wie man unternehmerisch und kreativ arbeiten kann. Also super, super spannend, Martin. Ich danke dir vielmals für all die Insights. Und ich glaube, da war heute einiges dabei, was auch viele, die dich vielleicht schon kennen, so in der Tiefe noch nicht gewusst haben. An alle deutschen Zuhörenden, lernt einfach Schweizerdeutsch, dann versteht ihr die Folge auch deutlich besser. Ich sag's euch, es lohnt sich. Und ja, Martin, an dieser Stelle vielen Dank. Und ich wünsch dir ein paar schöne Ostertage.
Herzlichen Dank natürlich auch nochmal, dass ich dabei sein darf. Und ja, hoffe, dass unsere Wege uns in Zukunft immer öfters werden.
Bin ich sehr sicher, Martin, das machen wir auf jeden Fall. Und wie gesagt, an alle, die heute zugehört haben, und wenn euch diese Folge gefällt, dann lasst ein paar Sternchen gerne in der Bewertung da. Und wenn ihr noch Fragen habt, auch zum Schweizer EM-Markt, ihr könnt den Martin auch ganz bequem über LinkedIn kontaktieren und meldet euch gerne bei uns. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein paar frohe Ostertage, ein paar schöne Ferientage. Und ich freue mich auf jeden Fall auf alle, die zum nächsten Wake-up-Call wieder einschalten. Und ja, vielen Dank, Martin, an dieser Stelle.
Danke vielmals.